Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Aktuell gibt's hier ja eine Folge zu Stichproben, Stichprobenumfängen und Prüfmengen. Und in der letzten Folge war das Thema die Grundlagen. Also was genau ist denn eine Stichprobe, warum nehmen wir die und so weiter. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum ich immer wieder von Stichproben, Stichprobenumfängen und Prüfmengen rede und wo die Unterschiede sind. Letztendlich ganz einfach, in der Datenanalyse und in der Statistik ist alles, was sich irgendwie mit dem Thema Stichproben beschäftigt, eine Stichprobe, typischerweise. Wenn wir speziell betonen wollen, dass es um die Prüfmengen geht oder um den Stichprobenumfang, dann nennen wir das Ganze Stichprobenumfang. Und das Wort Prüfmenge kommt eher aus dem industriellen Kontext und soll ein bisschen dabei helfen zu unterscheiden, ob wir über Prüfungen reden, also attributive Merkmale wie Licht brennt nicht, Verpackung ist dicht oder undicht, Qualität ist gut oder nicht gut, sowas in der Richtung. Oder ob wir über variable Messwerte reden, also sowas wie Länge, Durchmesser, Festigkeiten und so weiter. Und dann wird häufig Stichprobenumfang verwendet statt Prüfmenge. Ganz sauber trennscharf ist das nicht, deswegen ist es immer ganz gut zu schauen, worum geht's denn jetzt hier in diesem speziellen Fall. Um Ihnen das ein bisschen zu erleichtern, werde ich hier meistens von Prüfmengen reden, wenn es um attributive Prüfung geht, und um Stichprobenumfänge verwenden, wenn es um die Messwerte geht. Heute beschäftigen uns wieder drei Fragen und das Oberthema dieser Folge ist Kriterien für gute Stichprobenumfänge und Prüfmengen. Ganz wichtig und in dem Zusammenhang immer mal wieder gerne genommen, das Wort repräsentativ. Also wenn wir ein bisschen gucken, was ist denn eine repräsentative Stichprobe oder eine repräsentative Prüfmenge? Dann geht es um die Frage, wo können Verzerrungen auftreten? Und als drittes, wann ist denn eine Stichprobe oder eine Prüfmenge geeignet? Im Englischen sprechen wir auch von Fit for Use. Wann können wir damit also gute Aussagen treffen? Denn das ist natürlich nach wie vor unser Ziel, dass wir über unsere Prüfergebnisse oder über unsere Messwerte zu einer abgesicherten Entscheidung kommen. Fangen wir erstmal an. Das erste und wichtigste ist natürlich bei der Repräsentativität. Was genau meint das denn? Repräsentativ wofür? Ganz einfaches Beispiel. Wenn wir zum Beispiel hingehen und sagen, wir basteln einen neuen IQ-Test. Dieses Beispiel habe ich von einer Professorin aus meinem Studium. Die haben das gemacht. Die haben gesagt, gut, wir müssen den neu skalieren. Das ist bei IQ-Tests völlig normal, wird alle 10 Jahre neu skaliert und geguckt, wie schlau sind die Menschen und das dann irgendwie entsprechend angepasst. Und jetzt wollten die speziell einen Test für Kinder entwickeln. Das ist natürlich besonders schwierig, denn je nachdem, wie Kinder aufwachsen, kann der Sprachwortschatz schon sehr groß sein oder eher ein bisschen schmaler. Ja, dann gibt's noch sowas wie Muttersprache, Fremdsprache und so weiter. Alles nicht ganz einfach. Also haben sie sich gedacht, wir nehmen etwas, was wirklich total einfach und eindeutig ist. Also wo man auch nicht viel Hintergrundwissen für braucht oder einfache Geschichte. Wir fragen, welche Farbe hat eine Banane? Haben sie gemacht, haben sie getestet. Das gehört natürlich auch immer dazu, wenn man sich was ausdenkt, zu gucken, ob es auch funktioniert. Und dann haben sie festgestellt, ja, gelb, die richtige Antwort, kam relativ oft. Aber es gab auch diverse Kinder, die gesagt haben, nö, Farbe der Banane ist braun. Da haben sie sich gedacht, wie kann das denn sein? Also wenn wir uns jetzt überlegen, wo wir überall Bananen vor unserem geistigen Auge haben, in Logos, im Supermarkt, völlig egal, die sind irgendwie immer gelb in unserem Leben. Außer bei Afroamerikanern. Für die sind nämlich gelbe Bananen unreif. Dort werden Bananen erst als reif angesehen, wenn sie braun sind. Und insofern hatte der kulturelle Hintergrund hier einen ganz wichtigen Effekt darauf, was die richtige Antwort war. So, das heißt also, bei repräsentativ ist der erste Schritt, sich zu überlegen, wofür repräsentativ? Also was ist meine Grundgesamtheit? Möchte ich jetzt nur eine Aussage machen zu einem Versuch, den ich in dieser Woche mache, indem ich zum Beispiel vergleiche, wie verschieden oder gleich zwei Materialien sind? Dann ist das natürlich ein ganz anderer Ansatz bei der Repräsentativität, als wenn ich hingehe und sage, ich möchte global galaktisch entscheiden, ob der Standort A genauso gut produziert wie der Standort B. Naja gut, global galaktisch ist natürlich auch in der Datenanalyse schwierig, also machen wir es mal einfach auf den Zeitraum von einem Jahr. Und natürlich muss ich dann gucken, was spielt denn da alles eine Rolle? Und wenn wir Standorte vergleichen, dann kann das natürlich beliebig komplex sein. Also gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken uns zwei vergleichbare Prozesse an. Ja, zum Beispiel zwei Spritzgussprozesse. Zwei Werke stellen dasselbe her und wir wollen wissen, ob die Qualität vergleichbar ist. Da müssen wir uns natürlich damit beschäftigen, welche Lieferanten haben die, wie wird da vorgegangen im Prozess, haben die den gleichen Ablauf, haben die mindestens mal baugleiche Maschinen, die hoffentlich möglicherweise eventuell ähnlich sind. Wo könnte überall ein Unterschied sein? Das heißt also hier auch wieder als erstes diese Ermittlung von Stichprobenumfängen und Prüfmengen, viel nachdenken, viel überlegen und sich genau damit auseinandersetzen, was genau wollen wir tun? Also wofür soll das Ganze repräsentativ sein? Was natürlich auch immer eine Rolle spielt, und vielleicht kennen Sie das so von Wahlforschung, wir haben eine repräsentative Stichprobe genommen, da sind 1000 Menschen drin. Die Größe, wie viele Menschen werden befragt oder wie viele Teile werden geprüft oder auch wie viele Messwerte werden aufgenommen. Diese Stichprobe muss groß genug sein, um alles zu enthalten, was relevant ist. Also wenn ich zum Beispiel für meinen Prozess zwei verschiedene Maschinen habe, dann muss ich natürlich auch beide Maschinen mit in meiner Stichprobe repräsentiert haben. Ja, wenn in dem einen Werk immer nur weiße Kunststoffnupsis hergestellt werden und das andere Werk macht immer blaue Kunststoffnupsis, dann kann ich natürlich nicht nur die weißen als Grundlage nehmen und sagen, die blauen sind genauso. Denn Farbe spielt leider eine sehr große Rolle bei ganz vielen Sachen im Spritzgießen. Also ausreichend groß, damit alle Strukturen drin sind oder zumindest eine gute Chance besteht, dass alle Strukturen drin sind. Und das kann halt schon sehr viel sein. Eine gute Möglichkeit, so einen Überblick zu bekommen, was kann denn hier alles einen Einfluss haben oder wo sind Unterschiede zu erwarten, was müssen wir berücksichtigen, da hilft immer ein Ishikawa-Diagramm oder Fischgrätendiagramm, wo Sie dann die entsprechenden Themen oder Einflüsse eintragen können und erstmal so einen Überblick bekommen, woran sollten wir alles denken. Und auch hier gilt wie sonst auch, Zeit ist immer etwas, wo man dran denken sollte. Denn natürlich spielt das eine Rolle, ob ich eine Stichprobe zum Beispiel von einem bestimmten Tag mir angucke oder über verschiedene Monate oder auch Jahre schauen möchte. Eine Stichprobe, die ich an einem Tag nehme, kann nicht repräsentativ für 5 Jahre sein. Das geht gar nicht, denn dieser eine Tag kann nicht alles abbilden. Sowas wie Sommer und Winter zum Beispiel. Veränderungen, die klimatisch sind. Damit fängt es an, aber natürlich auch sowas wie ein Zustand des Werkzeugs, Verschleiß des Werkzeugs, verschiedene Materialien, die sich in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Vorkonfigurationen ändern und so weiter und so fort. Das alles kann mir kein einzelner Tag liefern. Da muss ich ein bisschen mehr gucken. Und wie viel mehr hängt natürlich davon ab, worüber ich überhaupt eine Aussage brauche. Also ausreichend groß ist ganz wichtig. Und dann natürlich auch die Frage, ist das, was ich da habe, objektiv oder auch ist es unverzerrt? Ja, unverzerrt klingt ein bisschen seltsam im Deutschen. Das ist die englische Übersetzung von biased. Und biased heißt nun mal verzerrt. Wir wollen natürlich etwas, was nicht verzerrt ist. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel wieder zu unseren beiden Produktionsprozessen zurückgehen und sagen, gut, das sind zwei Werke, die haben einen ähnlichen Prozess und wir vergleichen diesen Prozess, dann sollte zum Beispiel die Produktionsmenge repräsentiert sein, Also wenn die beide gleich viel produzieren, dann sollte auch in der Stichprobe, die wir untersuchen, gleich viel Messwerte oder gleich viel Prüfergebnisse von beiden Prozessen drin sein. Das ist unverzerrt. Dafür zu sorgen, dass etwas unverzerrt oder objektiv ist oder auch neutral, das heißt also, ohne dass wir noch eine Interpretation da reingeben, das hat natürlich viel damit zu tun, welche Daten wir auswählen und wie wir in der Datenbereinigung vorgehen, ja, was wir ausschließen und was wir reinnehmen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir gut messen bzw. prüfen können müssen. Denn wenn unser Mess- oder Prüfprozess eine Verzerrung in die Daten reinbringt, dann nützt uns der bestberechnetste Stichprobenumfang und die optimal ermittelte Prüfmenge überhaupt nichts. Denn der Wert mag richtig sein, die Daten, die reingehen, sind verzerrt. Einfach weil das Messen oder Prüfen eine Verzerrung reinbringt. Denken Sie zum Beispiel an einen Messschieber, der einfach immer einen halben Millimeter zu viel anzeigt. Damit kann ich natürlich nicht mehr feststellen, wie gut meine Toleranzen eingehalten werden, denn mein Messwert ist eben nicht unverfälscht oder nicht unverzerrt, sondern er hat eine systematische Abweichung. Ich muss mir natürlich auch immer einen Gedanken darüber machen, was sind mögliche Störgrößen und wie gehe ich damit um? Die einfachste Variante ist, Störgrößen zu eliminieren und zu sagen, wir konzentrieren uns auf den normalen Prozess oder den normalen Versuch, den normalen Ablauf. Dafür muss ich zwei Sachen machen. Das erste ist, ich muss nachdenken, was sind Störgrößen? Und das zweite ist, ich muss die Möglichkeit haben, die auch auszuschalten. Und wenn ich das nicht habe, dann wird meine Störgröße in den Daten sein und wird mir da unter Umständen eine Verzerrung reinbringen. Das muss ich berücksichtigen bei allem, was ich mit meiner Stichprobe und mit meiner Prüfmenge hinterher mache. Das habe ich ja schon gesagt, es muss ausreichend groß sein, um die Strukturen zu enthalten, die wichtig sind. Das heißt nicht, dass Sie jetzt anfangen müssen, Mondphasen aufzunehmen, wenn Sie wissen, dass die Mondphase keinen Effekt hat. Windrichtungen können tatsächlich manchmal je nach Prozess einen Effekt haben. Das nur am Rande, da gibt es ganz spannende Beispiele dazu, wie durch die Windrichtung oder durch klimatische Veränderungen im Außen sich das Klima in einer Produktionshalle verändert hat und darüber dann die Werte auf einmal anders wurden. Also insofern, manchmal sind es auch Sachen, an die man nicht sofort denkt, müssen wir drüber nachdenken. Wir brauchen ausreichend viele Werte oder Prüfergebnisse, um das auch alles aufnehmen zu können. Und vielleicht denken Sie jetzt schon, ja, dann wird das auf jeden Fall nichts für uns sein, weil ausreichend viele, das ist viel zu teuer. Das geht bei uns nicht. Und deswegen ist natürlich die zweite Rahmenbedingung so wenig wie möglich. Also wie immer dieses so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich sollte mir wirklich gute Gedanken dazu machen, was will ich mit meiner Stichprobe anfangen? Wofür soll die repräsentativ sein? Und dann eventuell auch Einschränkungen machen bei den Aussagen und Entscheidungen, die ich darauf treffe. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie jedes Mal immer 50.000 Datenpunkte brauchen oder 3.000 Prüfergebnisse, bis Sie überhaupt an den Punkt kommen, eine Entscheidung treffen zu können, weil dann wäre das ja auch nicht mehr praktikabel. Es geht nur darum, dass Sie sich gut überlegen, was muss ich hier alles berücksichtigen. Denn ansonsten haben Sie hinterher vielleicht eine Fragestellung beantwortet, in der Analyse alles richtig gemacht, alles tippitoppi, leider aber verzerrte Daten reingegeben und damit zeigen Ihre Daten gar nicht das, was tatsächlich da ist. Ja. Also Daten sind dann unverzerrt, wenn Sie ein ungeschöntes Bild der Wirklichkeit zeigen, also so wie Instagram ohne Filter. Was natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, sind diese Werte, die ich aufnehme oder diese Prüfergebnisse geeignet, um meine ursprüngliche Fragestellung beantworten zu können oder für die eigentliche Verwendung. Ja, auch da, ich kann mir natürlich alles Mögliche ausdenken, herleiten und wilde Dinge tun. Es geht ja immer darum, auch ein Ziel zu erreichen oder eine Frage zu beantworten. Das heißt, ich sollte an dieser Stelle auch immer noch mal schauen, was war eigentlich Sinn, Zweck und Anlass dieser Überlegung? Und dann muss ich am Ende prüfen, die Daten oder die Datenstruktur, alles das, was wichtig ist, Störgrößen, Repräsentativität und so weiter, ist das alles gut genug ausgewählt und entschieden, um zu sagen, mit diesen Daten können wir auch gute Aussagen machen. Und dann sind Sie an einem hervorragenden Punkt, denn dann können Sie losgehen und sagen, gut, wir wissen jetzt, was unser Universum ist, über das wir reden wollen, unser großes Ganzes, aus dem wir eine Stichprobe ziehen oder wo wir eine Teilmenge prüfen. Und an dem Punkt können Sie dann weitermachen und anfangen, eine notwendige Prüfmenge zu berechnen oder einen notwendigen Stichprobenumfang. Wie beides geht, das wird dann Thema der nächsten bzw. übernächsten Folge sein. In der nächsten Folge geht es erstmal um die attributiven Prüfungen. Also wie viel Prüfungen brauche ich, um mit meinem attributiven Merkmal, wie funktioniert oder funktioniert nicht, eine abgesicherte Entscheidung treffen zu können. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.